Es ist wieder an der Zeit, euch ein hervorragendes und zum Überleben in einer westlichen Großstadt sehr notwendiges Utensil anzupreisen. Wie ich in einer jüngst ausgestrahlten Netflix-Dokumentation erfahren durfte, werden die Straßen Englands und sicher auch jene dieses Landes von 13-jährigen Weißen unsicher gemacht, die aus lauter Frustration darüber, dass Frauen sie nicht wollen und Schwarze besser in Mathe sind oder so, Messerarbeit zu leisten sich entschieden haben. Und da wir leider noch nicht im gloriosen Schattenstaat leben, in welchem man solchen Belästigungen einfach mit dem für Vollbürger verpflichtend zu tragenden Granatwerfer aus dem Weg pulverisieren kann, muss auf andere Art Abhilfe geleistet werden. Die Firma Help Me Deutschland hat das schwere Los auf sich genommen, etwas gegen die Plage minderjähriger Incels zu unternehmen und vielleicht auch noch gegen ein oder zwei andere Bedrohungen, die einem dieser Tage so über den Weg laufen könnten, und bietet Pfeffersprays samt Zubehör an. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich Pfefferspray noch besser bewerben soll. Also man nimmt es und richtet das Ende, wo das Zeug rauskommt, auf den Gegner. Heute kommen wir wirklich nicht von der Inselkodierung weg, wa? Help Me Deutschland, euer Anbieter für Pfefferspray. PS, Frau Fancy Näser verpflichtet mich dazu, darauf hinzuweisen, dass nach deutschem Gesetz Pfeffersprays nur zur Abwehr gegen Tiere beworben werden dürfen und dass es verboten ist, eure menschlichen Feinde zu diesen zu zählen. Selbst dann, wenn es gravierende überschneidende Gemeinsamkeiten in Aussehen und Verhalten geben mag. PPS, Ermittlungen werden trotzdem fallen gelassen, wenn es sich um Notwehr handelt. Help me Deutschland. Ich weine nicht, ich schwitze nur aus den Augen. Incels, Freunde. Nachdem scheinbar das ganze Vereinigte Königreich seinen vereinigten Verstand verloren hat und der Premierminister sich dazu bemüßigt fühlte, den Leuten zu versichern, dass sich die Ereignisse einer fiktionalen Serie unter seiner Amtszeit nicht wiederholen werden, während in der realen Welt fröhlich weiter gemessert wird, da war mein Interesse so weit geweckt, als dass ich mich dazu entscheiden konnte, einmal in jenes Werk hineinzuschauen, das da heißt Adolescence. Die halbe Welt hat es scheinbar schon gesehen, Wolfgang M. Schmidt fand die Serie klasse und hat sich in seiner Kritik sogar von Sarah Bosetti distanziert. Das oben wurde das unten und wer bin ich da, mich diesen Begeisterungsstürmen in den Weg zu stellen? Und in der Tat, die Serie ist kompetent gemacht. Über das Inhaltliche werden wir noch zu sprechen kommen, aber die cineastische Leistung an sich ist nicht übel. Man sollte nun vielleicht vor einer Besprechung der Serie den Elefanten im Raum ausräumen, der da lautet: Warum drehen wir eine Serie über einen 13-jährigen Weißen, der seine Mitschülerin umgebracht hat, wenn zur selben Zeit irgendwelche realen Mädchen von Gangs von der Straße weggeraped werden und die Londoner U-Bahn von halb zurechnungsfähigen Machetenmännern aus Afrika bevölkert ist? Nun, keine Ahnung. Weil es politisch genehm ist. Weil es ein willkommenes Ablenkungsmanöver darstellt. Weil man den Real Shit sowieso von niemandem finanziert bekommt. Weil Filmemacher als Teil der Kulturschafferkaste meist die überzeugtesten Progressiven weit und breit sind. Vielleicht deshalb. Nun ist diese Form von Kritik auch bereits häufig geäußert worden, bringt uns aber dem eigentlichen Inhalt der Serie natürlich nicht näher. Also, warum nicht mit diesem fortfahren? Um die Geschichte zusammenzufassen. Eines Tages wird bei einer Familie der britischen Arbeiterschicht das Haus aufgebrochen und Polizisten stürmen die Räume auf der Suche nach einem 13-jährigen Jungen, Jamie Miller, der des Mordes an seiner Mitschülerin beschuldigt wird. Der Junge wird unter der Nase seiner Eltern wegverhaftet, auf die Polizeistation in eine Zelle zur Spurensicherung und schließlich zum Verhör gebracht. Die Polizisten, ebenfalls Teile des zentralen Casts der Show, befragen den Teenager im Beisein seines Vaters und seines staatlich gestellten Anwalts, der seinem jugendlichen Mandanten rät, sich mit Aussagen stark zurückzuhalten. Schließlich zeigen die Polizisten allen drei Anwesenden CCTV-Aufnahmen von einer Gestalt, die ihrer Größe und Kleidung nach sehr gut Jamie Miller sein könnte, wie sie nach einer körperlichen Auseinandersetzung offenkundig auf das Mordopfer einsticht. So endet die erste Folge. In der zweiten trachten die Polizisten, ein muskulöser Schwarzer und eine eher zurückhaltende, aber kesse Frau danach, den Fall gerichtsfest abzuschließen, indem sie die noch nicht sichergestellte Tatwaffe und das Motiv des vermeintlichen Täters zu ermitteln versuchen. Dafür begeben sie sich an Jamies Schule, allgemein ein Ort von geringer Disziplin und rüden Umgangsformen. Sie versuchen, die Schüler zu befragen, dringen aber nicht wirklich zu ihnen durch, solange bis der Sohn des schwarzen Cops, der es wohl selbst nicht ganz leicht in der Schule hat, seinen Vater darauf hinweist, dass Jamie Miller gewisse Online-Kontakte zur Incel-Bewegung hatte oder zumindest in recht unverfrorener Weise mit diesem Gedankengut seitens seiner Mitschüler konfrontiert wurde. Die Cops befragen einen von Jamies Freunden, der schließlich nach einer vergeblichen Verfolgungsjagd einräumt, dass das Mädchen wahrscheinlich mit seinem Messer umgebracht wurde, welches er Jamie angeblich ohne Kenntnis der Motive lieh. Die dritte Folge schließlich beschäftigt sich mit der psychologischen Untersuchung des jungen Delinquenten. Die gesamte Episode ist im Wesentlichen ein Kammerspiel zwischen der Psychologin und dem Jungen, in welchem sie ihn auf seine inzellige Selbsteinschätzung hin abklopft, dies aber, so muss man schon sagen, durchaus subtil vornimmt. Die Serie trumpft nicht mit jenen ungeschickten Heavy-Handed-Stolpereien auf, die so viele deutsche Produktionen in diesen psychologischen Fragen leider häufig offenbaren. Der Junge gewinnt Vertrauen zu der relativ jungen Frau und gesteht schließlich fast beiläufig, was er getan hat, eben weil er einen Draht zu der Psychologin gefunden haben glaubt. Woraufhin sie das Gespräch allerdings ihrerseits abrupt abbricht und ihren Bericht abschließt, sehr zum Ärger des Jungen. Folge 4 trägt dann mehr oder weniger keine Handlung mehr, die den eigentlichen Plot voranbringt. Sie zeigt einfach nur Jamies Familie 13 Monate nach der Tat, die emotionalen Belastungen, welche auf Vater, Mutter und Schwester ruhen, die Frage von Schuld, Verantwortung und der Zweifel, ob man etwas hätte besser machen können. Schauspielerisch sicher keine üble Darbietung, aber inhaltlich dünn. Das Kamerakonzept ohne Schnitte, welches die Serie auszeichnet, ist interessant und sorgt für sehr immersive Bilder, resultiert allerdings auch in relativ langwierigen Szenen, denen eine Kürzung nicht unbedingt geschadet hätte. Die schauspielerische Leistung ist, wie gesagt, durch die Bank weg ziemlich gut. Besonders herausstechend für mich der Vater des jungen Jamie und die Psychologin. Etwas schwächere Leistungen bei Zeiten von den Kinderschauspielern der zweiten Reihe. Aber insgesamt ist in der reinen Machart des Werkes wirklich nicht der Mangel zu suchen. Was uns natürlich zum wesentlichen Teil dieser Besprechung hier bringt, dem Inhalt und dessen Interpretation. Leute, die mir regelmäßig zuschauen, wissen sicher, dass auch euer werter Erzähler mal das Vergnügen hatte, mit der britischen Polizei in Kontakt zu kommen. Und der Eindruck, den ich damals gewonnen habe von dieser glorreichen Institution, der deckt sich sehr gut mit dem in der Serie dargestellten. Vietnam Flashbacks incoming. Alle diese Beamten behandeln einen oberflächlich freundlich, niemals explizit autoritär und dennoch hat man in nichts eine Wahl. Sobald man sich in irgendwas widersetzt, da werden die Damen und Herren von der Polizei nicht bedrohlich. Sie zählen nur endlose Konsequenzen und Drangsalierungen auf, die einen von Seiten des Staates erwarten. Du hast sie umgebracht, du Made. Gib es zu, sonst ziehe ich dir die Eier lang. Das mögen keine schönen Worte sein. Vor allem dann nicht, wenn man nichts getan hat. Aber die Botschaft und ihre Form stimmen wenigstens mit der Intention und der Intensität der zu ermittelnden Sache überein. Man hätte in diesem Fall das Gefühl, mit einem echten Bullenschwein alten Schrot und Korns zu reden, wenn der Ausdruck erlaubt sei, und nicht mit einem reinen Bürokraten, so wie in England, so wie im Polizeipräsidium der Serie. Jedes Wort, das die einen einrichten, jede Maßnahme, der man unterzogen wird, ist durch und durch vom Geist des Managerialismus geprägt. Man ist Verwaltungsgut und man wird verwaltet. Kleine Häkchen werden in kleine Quadrate gesetzt, kleine Formkästchen mit Angaben ausgefüllt, als säße man in einem Versicherungsbüro. Alles ist Prozedur. Auch die Freundlichkeit ist sehr wahrnehmbar, bloß Best-Practice-Empfehlung für die korrekte Prozessierung des Delinquenten. Man will sich ja keine Klagen oder Beschwerden einhandeln. In allen Szenen des Polizeireviers ist eine unsichtbare Wand aus Plastik zwischen Behörde und Person aufgebaut. Jemand wird in die scheiß Polizeistation gebracht und ist wegen Mordes angeklagt, aber der Aufnahmeleiter muss erstmal ein Bohai darum machen, ob Jamie ein Frühstück hatte und ob er eines will. Er muss mehrmals nachfragen, nicht weil es wichtig für den Fall ist oder wichtig für das Überleben des Angeklagten oder weil es ihn selbst sonderlich interessierte, sondern weil es im blöden Protokoll zur Behandlung minderjähriger Delinquenten so festgehalten ist und der kleine blaue Haken hinter das Feld Verdächtige hat Frage beantwortet, gesetzt werden muss. Natürlich sind gewisse Regeln nachvollziehbar, wie lange ein Mensch ohne Anklage festgehalten werden darf und natürlich auch, ob er etwas zu essen bekommt und nicht ausgehungert wird. Aber durch diese vollkommene Überfokussierung auf die Details aller Vorgaben, auf den Prozess an sich in völliger Missachtung des Bildes im Großen und Ganzen, wird der gesamte Vorgang nicht menschlicher, als er es gewesen wäre, wenn man Jamie einfach die Cornflakes ohne zu fragen hingestellt oder es von mir aus auch gelassen hätte. Ich kann mich daran erinnern, dass der amerikanische Walmart-Konzern einst versuchte, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen und unter anderem deshalb scheiterte, weil das amerikanische Kundenkonzept in Deutschland nicht akzeptiert wurde. Begrüße am Eingang und verpflichtendes Lächeln an der Kasse erfreuen den Deutschen nicht, sondern schrecken ihn ab. Und auch im Polizeibetrieb merkt man diesen Unterschied. Wie staatstreu und befriedet die modernen Deutschen auch sein mögen, meiner sicher nicht immensen, aber doch vorhandenen Erfahrung nach behandeln einen deutschen Polizisten etwas strenger, aber eben auch ein bisschen weniger als reine Akte. Diese emotionale Depersonalisierung des Ermittlungsprozesses setzt sich dann in der Serie an mehreren Stellen fort. So zum Beispiel beim Anwalt, der in der Serie auftritt. Man muss den Machern in diesem Punkt durchaus abermals zu ihrem Realismus gratulieren. Es ist nicht so, als ob dieser staatlich gestellte Rechtsbeistand vollkommen unsinnige oder unrealistische Ratschläge erteilen würde oder total unprofessionell wäre. Nein, nein. Er tut, was er soll. Vielleicht insgesamt ein bisschen zu wenig, mit ein bisschen zu wenig Augenmerk auf die Details und Einsatz für die Sache, aber auch nicht unterhalb dessen, was man von einem Pflichtverteidiger in einem relativ aussichtslosen Fall erwarten würde. Dennoch merkt man hinter allem doch, dass es auch diesem Anwalt im Wesentlichen scheißegal ist, was mit Jamie oder seiner Familie geschieht. Auch er ist Verwalter, auch er setzt kleine Häkchen in kleine Kästchen und begegnet den durchaus echten und schauspielerisch gut umgesetzten Emotionen des aufgewühlten Vaters mit einer Art professioneller, aber rührungsloser Versicherung zum Besten. Der Anwalt hat bereits 1000 solcher Situationen durchlebt und dies wird die 1001. Die Verhaltensautomatik übernimmt und er geht through the motions, wie der Anglo sagt. Dass die Serie imstande ist, diesen kalten, aber freundlich professionellen Umgang zu rekreieren, spricht durchaus für sie. Der Effekt der permanenten unterschwelligen Distanz durch übermäßige Bürokratisierung und Professionalität, welcher zwischen Zuschauer und gezeigtem eintritt, ist sicher kein Zufall, sondern die Konsequenz guter und subtiler Filmkunst. Wolfgang M. Schmidt hat in seiner sehr lobenden Kritik zu der Serie unter anderem die soziale Kälte und Distanz hervorgehoben als Ursache der aggressiven Inszenierung und gemeint, die Show würde diese gut vermitteln. Ich stimme ihm zu, allerdings bin ich weniger mit dem Frame einverstanden, in welchen er diese Entfremdung packen möchte. Für ihn ist das alles wieder Ausdruck des kapitalistischen Konkurrenzkampfes, aber ich denke nicht, dass diese Herangehensweise weit trägt, nicht mal innerhalb der Realität, welche die Serie selbst aufbaut. Über die Polizeidirektion haben wir bereits gesprochen. Die ist ja nicht unpersönlich, weil es irgendwelchen Großgrundbesitzern so passt, sondern weil das System von Verwaltung und Verantwortungsdiffusion, welches wir geschaffen haben, ein solches Verhalten fördert und begünstigt. Dann in der zweiten Folge, als wir die Schule betreten, begegnet uns ein schwarzes Mädchen mit doch recht unverschämter Attitüde, welches zu guter Letzt einen Mitschüler angreift und dann zu einem Lehrergespräch zitiert wird. Sie versucht in recht ebonischem Englisch ihrer Lehrerin zu vermitteln, dass ihre Seele aufgewühlt ist wegen des Todes ihrer Freundin, dem ermordeten Mädchen. Aber der Lehrerin, die es nicht schlecht oder böse mit ihr zu meinen scheint, fällt nichts Besseres ein, als einen Schulpsychologen oder Sozialarbeiter vorzuschlagen. Wie bereits in der Polizeistation und mit dem Anwalt wird auch hier die emotionale Verantwortung im Verwaltungs- und Therapiestaat an eine dafür zuständige Stelle weitergeleitet. Ein weiteres Häkchen hinter einer weiteren kleinen Box. Herr Schmidt müsste erklären, wie sich dies aus dem kapitalistischen System ableitet. Im 19. Jahrhundert gab es das jedenfalls noch nicht. Ich glaube, wie gesagt, dass das Ganze aus dem Sieg der omnipräsenten Verwaltung resultiert, deren Freund, ein Herr Schmidt als sozialistischer Linker, ja am Ende des Tages bleiben muss. Seine gesellschaftlichen Utopien laufen ja gerade, wie fast alle Utopien der Moderne, auf die Hoffnung hinaus, durch besseres und detaillierteres Management das Los der Menschen emporzuheben. Was diese Schüler offenkundig brauchen, wenn sie denn schon zur Schule gehen, das sind echte Autoritätspersonen und strenge Regeln, echter Unterricht, aber auch jemanden, dem es sowohl ein Anliegen als auch erlaubt ist, ohne dreifache Rückversicherung mit den Kindern zu interagieren. Die Serie zeichnet ein eher ernüchterndes Bild moderner Bildungsanstalten, als ständig am Rande der Verwahrlosung stehend. Und vermutlich ist diese Einschätzung für viele Schulen der westlichen Welt nicht sonderlich inkorrekt. Das Mobbing, welches in der Serie in vielen Formen vorkommt, ist dabei, so denke ich, auch nicht so sehr eine Konsequenz des kapitalistischen Konkurrenzdenkens oder der Instagramisierung der Welt, obwohl vor allem letztere zumindest dem Incel-Phänomen und den seelischen Beschwerden und Makeln junger Frauen ordentlich Vorschub geleistet hat, sondern zunächst mal Folge der Tatsache, dass Menschen gezwungen werden, jeden Tag an Orten zu erscheinen und sich mit Leuten zu assoziieren, von denen sie sich unter Bedingungen freier Wahl so fern wie möglich halten würden. Das Schulsystem ist sicherlich eine Konsequenz des Kapitalismus, des Industriezeitalters und auch zu gewissen Teilen des Wehrwesens moderner Staaten. Es hat natürlich unter den richtigen Bedingungen eingeführt Vorteile gegenüber dem Wildwuchs, der vorher existierte. Aber eine Disziplinierungseinrichtung, betrieben von einem System, das gar nicht mehr wirklich in der Lage und willens dazu scheint, Disziplinierung anzuwenden, vereinigt wahrscheinlich die schlimmsten Aspekte beider Welten. Das ganze Managementsystem unserer Gesellschaft funktioniert nicht durch Gewalt als Hauptmittel der Durchsetzung, sondern mittels Manipulation, Beeinflussung und Verhandlung. Dies ist heute noch viel stärker der Fall als zum Beispiel in den 70er Jahren, in welchem zwar auch schon unter derselben Verwaltungsprämisse gelebt wurde, aber der Grad an Einseitigkeit in dieser Sache noch nicht so hoch und andererseits die Spannungen vor allem in Europa noch nicht so erheblich waren. Das System hat in einer nunmehr von ethnischen und sozialen Konflikten geprägten Jugend erhebliche Probleme, seine Regeln durchzusetzen. Vor allem deshalb, weil es sich aus Gründen der Selbstabsicherung dazu entschieden hat, die Benutzung von Gewalt und Durchsetzungskraft innerhalb der Gesellschaft gering zu halten, aber dann auf zunächst kleine Subgruppen gestoßen ist, die sich einfach nicht haben wegmanipulieren lassen. Ich denke da an Muslime aus der Dritten Welt, aber auch an die wachsende rechte Opposition, deren Integration in die Hauptgesellschaft mit den Mitteln des weichen Managerstaates eben nicht mehr zu leisten ist. Der Versuch, alledem durch ein Verbot von Smartphones an Schulen vorzubeugen, ist wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Die Verwahrlosung der amerikanischen Gesellschaft beispielsweise, abzulesen unter anderem an der Mordrate, begann schon sehr viel früher und erreichte ihren ersten Höhepunkt in den 70er Jahren, lange vor den Tagen allgegenwärtiger persönlicher Kommunikationsmittel. Der Verwaltungsstaat und das Fehlschlagen der Institutionen ist aus meiner Sicht das eigentliche Hauptthema der Serie. Es kommt an viel zu vielen Stellen vor, als dass es von den Machern nicht intendiert gewesen sein kann. Sagan von Akkad hat dies in seinem Video schon mit der korrekten Beobachtung aufgenommen, dass alle gezeigten Personen mehr oder weniger offen einräumen, ihren Job und die Welt, in welcher sie leben, zu verabscheuen. Die Lehrer sagen offen, dass sie mit den Schülern nicht fertig werden und diese für unmöglich halten. Der Wärter im Gefängnis sagt wörtlich, dass er seinen Job hasst. Die beiden Ermittler werden in einer Einstellung gefilmt, in der die Polizistin eindeutig das Fazit zieht, selbst die Schule gehasst zu haben und keine Kinder bekommen zu wollen. Ihr schwarzer Kollege geht sogar noch weiter und betont, dass er nicht mal das Kind, welches er gezeugt hat, jemals wollte. Die Psychologin sagt zwar, dass sie ihren Job gerne mache, leidet aber offenkundig dennoch emotional unter den härteren Teilen dieses Berufes. Niemand ist in dieser Serie so recht glücklich mit seinem Job, seinem Platz in der Welt und mit den Institutionen, die ihn umgeben. Das ist, wie ich finde, eine ziemlich ehrliche und gerade für das United Kingdom wohl auch nachvollziehbare Haltung, aber dennoch eine ungewohnte im Kontext von Mainstream-Serien und es ist natürlich eher deprimierend. Dass die kalte Hand des Managerstaates uns nicht loslässt, das wird dann nochmal und am stärksten deutlich in der dritten Episode jener Serie, dem Kammerspiel zwischen Jamie und der Psychologin. Eine Stunde lang beobachten wir die beiden, wie sie sich thematisch von Belanglosigkeiten zum Sexualverhalten des Jungen zur eigentlichen Tat vorarbeiten. In all dieser Zeit bis zum unvorsichtigen Geständnis des Jungen wirkt die Psychologin tatsächlich weniger oberflächlich distanziert, weniger wie ein Funktionsroboter, als die Stationsleitung der Polizei oder der Anwalt es gewesen sind. Fast hätte man glauben können, dass sie wirkliches Interesse an dem Jungen hat, wenn sie ihm Kakao und Marshmallows und ein Käsesandwich bringt und ihm in mehreren langen Sitzungen aufmerksam zuhört und durchaus spielerisch und einfühlsam mit ihm interagiert. Bis am Ende im Moment des Geständnisses ihr Verhalten vollkommen umschlägt und sie abrupt alle Gespräche beendet. Sie empfiehlt dem Jungen dann in zügigen Worten, sich psychologisch therapieren zu lassen, bevor er abgeführt wird. Was natürlich eine Farce ist, wer würde sich auf eine Therapie einlassen wollen, nachdem er gerade von eben jenem Psychologen stand, dermaßen über den Tisch gezogen wurde. Ich habe mir diese Szene angesehen und den ersten Gedanken, den ich hatte, war: Scheiße, Mann, wenn dich das System so eiskalt manipuliert, wenn es so wenig Grenzen kennt, dich auszutricksen, aus dir rauszukitzeln, was es hören will, um dich danach wegzuwerfen und zu offenbaren, dass du ihm die ganze Zeit wenigstens egal, wenn nicht gar ein Ekel warst, dann solltest du das Maß vielleicht voll machen und gleich nochmal zum Täter werden. Natürlich hat der Junge einen Mord begangen und von mir aus verdient er dafür das Schafott. Aber ich kann es auch einem Mörder nicht nachsehen, wenn er sich auf ein Gegenüber emotional einlässt, von Grund auf betrogen wird und dann nicht mehr an sich halten kann, sobald er im Moment seines Geständnisses von der kalt maskierten staatlichen Funktionseinheit fallen gelassen wird und die offenherzige, ehrlich interessiert anmutende Psychologin sich wieder in die professionelle Persönlichkeit verwandelt und dem Jungen in eben dieser recht zynischen Weise eine psychologische Therapie empfiehlt. Ich weiß nicht, inwieweit es die Serienmacher beabsichtigt haben, aber es ist ja schon auffällig, wie weit die Beziehung zwischen Jamie und der Psychologin jener zwischen Jamie und dem Mordopfer ähnelt. Ich würde sagen, was die Psychologin tut, ist eigentlich sogar noch schlimmer. Die Mitschülerin war an Jamie nicht interessiert und hat ihn verspottet, als er sie in einem Moment ihrer Schwäche um ein Date gefragt hat. Okay, sie war gemein, aber ihre Grausamkeit war relativ straightforward. Sie hat Jamie niemals von sich aus Grund zur Hoffnung gegeben. Die Psychologin hingegen lockt den Jungen durch Freundlichkeit und Zuvorkommenheit an, suggeriert Interesse, das was die Mitschülerin nicht getan hat, nur um dann abermals in einem Moment von Jamies Schwäche die Schotten hochzuziehen und den Jungen fallen zu lassen. Aus diesem Blickwinkel erschien die Psychologin als Hassobjekt eigentlich nachvollziehbarer als das eigentliche Mordopfer. Die Motive der Psychologin sind dabei natürlich ein bisschen schwer zu ergründen. Hat sie es von Anfang an nicht ernst mit ihm gemeint? Hatte sie die Hoffnung, er sei tatsächlich unschuldig und wurde dann eines Besseren belehrt? Schwer zu sagen das, aber ob ehrlich oder nicht, der schnelle Rückzug auf die Rolle als Professional, sobald das Geständnis raus ist, das ist die gute alte Weitergabe der Verantwortung, der wir heute schon so häufig begegnet sind. Was wäre die Wahrheit gewesen? Was hätte ein ehrlicher Mensch sagen sollen? Nun, ausgetrickst habe ich dich. Mit dir so lange geredet, bis du mir sagtest, was ich brauchte. Und funktioniert hat es, weil du nach Bestätigung suchtest, kleiner Mann. Vor allem von jungen Frauen. Dein Ende ist bloß ein Tag und ein kleiner Schritt in meiner Karriere. Das wäre die Wahrheit gewesen. Aber so etwas hören wir nie. Von keiner Institution, von keinem Experten und Verwalter, mit dem wir hier zu tun haben. Denn das sind natürlich alles professionelle Mitglieder der Gesellschaft. Ich habe mir einige Kritikvideos zur Serie angesehen und es gibt tatsächlich einige Leute, die das Verhalten der Psychologin voll und ganz verteidigen und ihren Abscheu vor dem Jungen nach dem Geständnis als Konsequenz der Gefährlichkeit Jamies deuten. Na gut, vielleicht ist der Jamie dieser Serie gefährlich. Vielleicht ist er auch schon mit 13 wenigstens manchmal bedrohlich. Aber der scheiße Riesenmanagerstaat, der seine Institutionen verwahrlosen lässt, niemals für irgendwas verantwortlich ist und in Gestalt einer Psychologin wie eine lauernde Katze am anderen Ende des Tisches sitzt, der ist auch nicht gerade harmlos, oder? Was hat diese Serie nun über das Incel-Phänomen, um welches sie sich ja eigentlich dreht, zu sagen? Praktisch gar nichts. Erstmal ist der Schauspieler, welcher den Täter Jamie repräsentiert, dafür eigentlich die falsche Wahl. Zum Ersten ist er nicht hässlich. Na gut. Aber dann ist er auch nicht sonderlich introvertiert, hat keinen niedrigen IQ, keine besonderen Probleme mit Menschen zu interagieren und vor allem natürlich ist er erst 13 Jahre alt. Selbst Elliot Rodger hat in diesem Alter gerade mal angefangen, seine eigene Malaise systematisch zu erkennen und zu diagnostizieren. Es hat ihn Jahre der Radikalisierung abgenötigt und einige erhebliche Warnzeichen in seinem Leben gegeben, bevor er im Alter von 23 Jahren zum Mörder wurde. All dies ist beim Kind in der Serie nicht der Fall und deshalb ist die Wirkung des Werkes auf Eltern natürlich auch eher kritisch zu sehen. In der letzten Folge fragen sich Mutter und Vater immer wieder, ob sie versagt haben, ob sie etwas hätten erkennen müssen. Der Vater macht sich Vorwürfe, nicht genug Zeit mit seinem Sohn verbracht zu haben, obwohl er sicherlich kein vollkommen abwesender Elternteil war. Und die Mutter meint, es täte ihnen gut einzusehen, dass man genauer hätte hinsehen sollen. Aber auf was genau? Elliot Rodger war weitgehend unfähig, Freundschaften zu schließen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. In einem Maße, dass es seiner eigenen Mutter durchaus aufgefallen ist. Elliot Rodger war unfähig, in nicht betrunkenem Zustand und im Beisein von Frauen auch nur zu sprechen, hat mehrmals das College gewechselt, hat sich auf College-Partys unzweideutig aggressiv verhalten, hat über lange Zeitspannen seines Lebens jede wache Minute vor dem PC mit World of Warcraft zugebracht. Es gab in seinem Leben einfach Dinge, die sich über Jahrzehnte hingezogen haben, die man hätte realistischerweise detektieren können. Bei Jamie ist das alles viel schwieriger, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass seine Eltern ja gerade nicht übermäßig unaufmerksam oder lieblos oder gewalttätig waren. So wie die Serie jetzt steht, wird sie einfach nur dazu führen, dass verwirrte Eltern mit der Aufforderung stehen gelassen werden, mehr zu tun, ohne im geringsten zu wissen, was sie eigentlich tun sollen. Das Internet kontrollieren oder was? Wie soll das gehen? Man kann Kindern vielleicht Smartphones vorenthalten, aber das Internet an sich wohl kaum noch. Allein die Tatsache, dass es zum Erledigen normaler Studien und Alltagsarbeiten unerlässlich ist, führt dazu, dass Kinder dieses Alters damit unweigerlich in Kontakt kommen werden. Und es ist ja auch kein realistischer Plan, jeden Schritt zu überwachen, obwohl es wohl dies ist, was das UK als Land am liebsten tun würde. Also was sollte ein zuschauender Elternteil aus dieser Serie mitnehmen? Übervorsorglichst und zutiefst misstrauisch sein wegen eines fiktionalen Mordes, welcher so wie er behauptet wird, nur eine sehr, sehr niedrige Auftrittswahrscheinlichkeit besitzt? Man darf bei dieser Frage ja auch nicht den unwissentlichen Umstand vergessen, dass der Staat selbst es ja gar nicht zulässt, dass Eltern weitreichende Interventionen im Leben ihrer Kinder vornehmen. Die müssen zur Schule gehen, egal wie sehr sie gemobbt werden und wie viele Probleme sie dort haben. Und dort sind sie erstmal 10 Stunden der Aufsicht der Eltern entzogen. Also wie sollen diese so zuverlässig und in die Tiefe blickend ins Leben ihrer Kinder einwirken, wenn sie den halben Tag nicht mal mitbekommen, was in deren Leben überhaupt stattfindet? Auf die eigentliche Incel-Thematik, auf die Dynamik des Themas wird ja gar nicht im Detail eingegangen. Sicher, Staatsfeind Andrew Tate findet Kurzerwähnung, die 80-20-Regel aus der Dating-Plattform-Analyse wird zitiert, aber das war es dann auch schon im Wesentlichen. Es gibt keine tiefere Diskussion darüber, wie das Paarungsverhalten korrigiert werden sollte. Das kann es natürlich auch nicht geben, solange eine Show einer Ideologie das Wort spricht, in welcher es unmöglich ist, sich an einen Verhandlungstisch zu setzen mit einer anderen prädeterminierten Vorgabe, als dass Minderheiten und Frauen ein Recht haben, alles zu fordern und Männer und die Hauptgesellschaft eben nicht. Die Serie ist nicht wirklich explizit männerfeindlich, nicht so jedenfalls, wie man es zum Beispiel von der Vorsitzenden der Grünen Jugend oder von Sarah Bosetti gewohnt ist. Aber sie ist eben auch nicht bereit, die angesprochene Verhandlungsposition aufzulösen. Und ohne dies wird sich natürlich überhaupt nichts bewegen lassen. Adolescence ist also ein eher unterdurchschnittliches Werk über Incels, aber ein durchaus guter und subtiler Streifen über das Versagen und den zweifelhaften Zustand eines Staates. Ist das Absicht gewesen? Vielleicht. Bei Linken ist es nicht selten der Fall, dass sie dem Verwaltersystem, welches sie selbst am Leben erhält, vorwerfen, ungenügend zu sein, mit der Aufforderung, noch weiter in jene Richtung zu schreiten, welche die Probleme überhaupt erst begründet hat. Man kann Spekulationen darüber anstellen, was die Menschen dazu bewegt. Die Manager selbst wollen ihre Stellung ausbauen, deswegen wurde die Produktion der Serie scheinbar auch von staatlichen Mitteln gestützt, damit man ein Narrativ verbreiten kann, der mehr Eingriffe, mehr Propaganda rechtfertigt. Im Sinne von, seht euch den schlechten Zustand der Schulen an, wollen wir da nicht mal mehr Geld reinstecken. Onkel Ted wiederum meinte, der gemeine Linke am Boden kritisiert das System zwar gerne, aber stets nur halb, weil ihn das innerhalb des moralischen Frames aber doch in vermeintlicher, in performativer Opposition zum System erhält und das seinem seelischen Leiden Linderung verschafft. Vielleicht ist es auch einfach ein genuiner Künstlerinstinkt, die Realität abzubilden, dessen sich auch ein linker Kreativer, wenn er denn gut ist, nicht erwehren kann. Er nimmt nur Alan Moore, der Rorschach eher als Widersacher zu seiner eigenen Weltanschauung angelegt, aber mit ihm eben trotzdem einen interessanten Charakter geschaffen hat. Oder die ganzen Atheisten bei Dostojewski, die selten einfach Abziehbilder sind. Mein Abschlussurteil ist, wie so oft, dass sich das Ansehen von zeitgenössischen Kulturgütern auch dann noch lohnt, wenn die intendierte Botschaft flach oder zumindest bei einem selbst wirkungslos bleibt. Den Menschen, die diese Serie kreiert haben, kann man nicht unterstellen, dass sie behaupten würden, alles sei mit ihrer Gesellschaft im Lot. Ihre Notiznahme reicht nun nicht weit genug, um die Frage offen zu erlauben, ob diese oder jene Reform, das Verbieten von Smartphones, das Ausstatten der Schulen mit besser bezahlten und ausgebildeten Lehrern, das aufmerksamere Hinschauen der Eltern ausreichend sind, mit den sich entwickelnden fundamentalen Problemen fertig zu werden.
Man will das Managerialsystem verbessern, ohne sich zu fragen, ob es überhaupt in dieser Form zum Wohle des Menschen weiter existieren sollte. Deshalb bleiben wir bei Hauruck-Maßnahmen stecken, über die in einer Woche niemand mehr sprechen wird. Deshalb schauen wir bloß, aber sehen nicht. Und so muss man beinahe zum Urteil gelangen. Wenn es auch keinen übermäßigen Nutzen hat, welchen Schaden soll Adolescent eigentlich anrichten, der nicht schon längst angerichtet wurde?